Es ist einer dieser christlichen Feiertage, auf den man sich jedes Jahr freut, weil man frei hat. Aber die Bedeutung von Christi Himmelfahrt haben viele vergessen. So war am Mittwoch ein kurzer Beitrag in der ZDF-Mediathek überschrieben. Was ist die Bedeutung von Christi Himmelfahrt? Nun, die Erklärung, die der ZDF-Beitrag bietet, die könnten die meisten wahrscheinlich auch so oder so ähnlich geben. Jesus ist an Himmelfahrt zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt. 40 Tage nach seiner Auferstehung wurde er vor den Augen seiner Jünger in einer Wolke in den Himmel emporgehoben und ist in das Reich Gottes eingegangen. Aber ist das schon alles, was Himmelfahrt bedeutet? Auch vom Propheten Elia ist im Alten Testament berichtet, dass er nicht gestorben ist, sondern in einem feurigen Streitwagen in den Himmel aufgefahren ist. Ist das genau das Gleiche wie bei Jesus? Was bedeutet Christi Himmelfahrt? Was bedeutet Jesu Rückkehr zu seinem Vater für uns? Ich will heute mit euch zusammen Epheser 1, die Verse 15 bis 23 betrachten, wo Paulus zumindest einen Aspekt der Bedeutung von Himmelfahrt genauer beleuchtet. Ich hatte im vergangenen Sommer bereits eine dreiteilige Predigtreihe zu dem Lobpreis am Anfang des Epheserbriefs gehalten. Die Predigten gibt es auch nach wie vor auf der Gemeindewebsite als Aufnahmen. Und der heutige Predigttext, der schließt sich direkt an diesen Lobpreis an. Ich lese Epheser 1, 15 bis 23. Also, da ich auch von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Diese Kraft hat er in Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmeln zu seiner Rechten setzte. Hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft. Und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Welt genannt wird. Und alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Und ihn hat er als alles überragendes Haupt der Gemeinde gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Paulus ist in diesem Textabschnitt unglaublich dankbar für das, was er aus Ephesus hört. Wir wissen selbst, wie ermutigend es sein kann, zu hören, was Gott Gutes im Leben von anderen Menschen tut und wie Gemeinden wachsen und lebendigen Glauben leben. Paulus konnte solch ermutigende Nachrichten sicher gut gebrauchen, denn als er den Epheserbrief schrieb, war er selbst wieder einmal im Gefängnis. Er konnte nicht selbst umherziehen und das Evangelium weiter verkünden und so Gemeinden aufbauen. Umso schöner muss für ihn die Nachricht gewesen sein, dass das wie gute Frucht das Evangelium bei den Ephesern gebracht hat und wie tief und fest sie in Christus verwurzelt sind. Die Christen in Ephesus bieten für Paulus viel Grund zum Danken. Ihr Glaube und ihre Liebe zu ihren Mitchristen zeigen Paulus, dass sie fest mit Christus verbunden sind. Deshalb ist er auch zuversichtlich, dass sie fest zu Christus gehören und ja, unverrückbar fest zu Christus gehören. So hat er ihnen in den beiden Versen vor unserem Text auch zugesichert, dass sie Anteil haben an der Erlösung und am Reich Gottes. Dort hat er geschrieben, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber Paulus bleibt hier nicht beim Danken, denn ihm liegt es am Herzen, dass diese Gemeinde, die so fest in Christus verwurzelt ist, noch weiter im Glauben wächst. Deshalb betet er auch ohne Unterlass für sie. Seine wichtigste Bitte, die er hier nennt, ist, dass sie Gott besser kennenlernen. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Paulus bittet um Gottes Geist, damit die Epheser ihn erkennen, ihn besser kennenzulernen. Denn Gott besser kennenzulernen, das passiert nicht einfach durch menschliches Überlegen und Nachdenken, durch das Lesen schlauer Bücher und philosophische und theologische Theorien und Argumente. Gott kennenlernen, das geschieht durch den Heiligen Geist, der uns Weisheit schenkt, Gottes Willen zu erkennen und der uns immer mehr offenbart und verstehen lässt, wer Gott ist und was er für uns und mit uns tut. Deshalb ist für Paulus auch dieses Gebet darum, Gott besser kennenzulernen, so wichtig. Es ist ja schon bei anderen Menschen so, wenn wir jemanden richtig kennenlernen wollen, reicht es nicht nur, über ihn zu lesen oder von ihm zu hören, sondern wir müssen ihm begegnen. Und um jemanden zu verstehen, muss man sich mit ihm austauschen, mit ihm reden, ihn persönlich kennenlernen. Umso mehr gilt das auch für den Gott, der unseren Verstand so weit übersteigt und den wir mit unseren, wenn wir uns nur auf unser eigenes menschliches Überlegen verlassen, nicht erfassen können. Paulus nennt nun drei Dinge, von denen die Epheser mehr erfahren und verstehen sollen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an den Glaubenden zeigt. Die Hoffnung, zu die sie durch Jesus berufen sind, das Erbe, das Gott für sie bereithält und die Kraft Gottes, die in ihnen wirkt. All diese drei Dinge betreffen die Epheser als Nachfolger Jesu ganz unmittelbar, ganz persönlich. Es geht Paulus hier nicht um ein abstraktes Wissen über einen Gott, der irgendwo in der Ferne ist, sondern darum, was Gott für sie und auch für uns tut, was Gott für uns bedeutet, was das Evangelium für uns bedeutet. Die Hoffnung, zu der Gott uns berufen hat, und das herrliche Erbe, das er für uns bereithält, darüber hatte Paulus bereits in dem Lobpreis geschrieben, mit dem er den Brief begonnen hatte. In diesem Textabschnitt konzentriert er sich jetzt weiter auf die überwältigend große Kraft, die an uns, den Gläubigen, wirksam ist. Diese Kraft, schreibt Paulus weiter, hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den Himmeln zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit. Wie groß ist die Kraft, die Gott an uns und in unserem Leben wirksam werden lässt? Die Antwort darauf findet Paulus in Christi Auferstehung und Himmelfahrt. Diese beiden Ereignisse bilden zusammen die Erhöhung Jesu, nachdem er sich selbst bis in den Tod am Kreuz erniedrigt hatte, hat der Vater ihn von den Toten auferweckt und in den Himmel aufgenommen, wo Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Paulus greift hier Psalm 110 auf, den schon Jesus in den Evangelien immer wieder auch auf sich selbst bezogen hat. Dort heißt es: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Platz zur Rechten des Vaters, das ist ein Platz der Herrschaft und der Autorität. Jesus nimmt in seiner Himmelfahrt seinen Platz als Regent über die ganze Schöpfung ein. Nicht nur über sein eigenes Volk und über seine Gemeinde, sondern über alles im Himmel und auf Erden. Das gilt auch für all die Mächte, die ihm und seinen Nachfolgern feindlich gegenüberstehen. Seien sie nun irdisch oder geistlich, das macht Paulus auch durch die Aufzählung deutlich, die er anschließt. Jesus thront hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft. Diese Begriffe, die Paulus hier aufzählt, die sind für uns wahrscheinlich nicht besonders vielsagend, klingen wie eine Reihe von mehr oder weniger synonymen Worte für einfach verschiedene Machthaber oder Machtstrukturen. Aber für die Christen in Ephesus wird das etwas anders gewesen sein. Denn die griechischen Worte, die Paulus hier verwendet, die tauchen alle in antiken jüdischen Texten auf als Bezeichnung für Engelwesen oder andere geistliche Mächte. Und auch in den antiken magischen Praktiken, die gerade auch in Ephesus sehr verbreitet waren, haben solche Engelmächte eine Bedeutung gespielt. Wie verbreitet solche magischen Praktiken zum Beispiel in Ephesus waren, das sieht man auch schon gut in Apostelgeschichte 19, wo Paulus in Ephesus wirkt und wo sich dann viele Neubekehrte, die bis dahin Zauberkünste getrieben haben, öffentlich ihre Bücher, also ihre Zauberschriftrollen verbrennen. Und der Wert dieser Schriftrollen, dieser Bücher, wird insgesamt auf 50.000 Silberlinge geschätzt oder zusammengerechnet. Eine gewaltige Summe Geld. Für die Christen aus Ephesus bestand vor diesem Hintergrund auch immer die Gefahr, in diese alten Praktiken zurückzufallen oder sie auf irgendeine Weise in ihren neuen Glauben zu integrieren, dass sie den Glauben an Christus mit Engelverehrung ergänzen, sei es aus Angst vor diesen geistlichen Mächten, die sie ja in ihrem Leben bereits so, mit denen sie so viel zu tun hatten und erlebt haben, und die man dann vielleicht besänftigen will, oder aber um mit der Verehrung von Engeln, von geistlichen Mächten, besonders geistlich zu sein und sich besondere Segnungen zu erhoffen. So was Ähnliches ist zur gleichen Zeit auch in der Gemeinde von Kolossä passiert, was Paulus in dem Brief an diese Gemeinde anspricht. Und auch noch heute gibt es an vielen Orten in der Welt ringen christliche Gemeinschaften mit solchen Herausforderungen, vor die sie der bleibende Einfluss von Geisterverehrung in ihrer Kultur und Gemeinschaft stellt. Aber Paulus macht hier deutlich: Jesus steht hoch über all diesen Mächten, egal welchen Namen sie auch tragen möchten, in diesem Zeitalter oder im kommenden. Sie alle sind unserem Herrn Jesus Christus weit unterlegen. Daher brauchen wir uns vor keiner Macht in dieser Welt beeindrucken lassen, sei sie nun irdisch oder geistlich. Denn in uns wirkt seine Kraft, die größer ist als all die Mächte dieser Welt. Paulus betont noch einmal Jesu Überlegenheit über die ganze Schöpfung und alle Mächte darin und auch unsere besondere Beziehung zu ihm. Und all das hat er ihm unter die Füße gelegt. Und ihn hat er als alles überragendes Haupt der Gemeinde gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Auch hier greift Paulus wieder einen Psalm auf. Psalm 8, Vers 7, dort heißt es: Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Jesus ist der Herrscher über die ganze Schöpfung, das Haupt, das über allem ist. Aber für uns ist er eben nicht nur das, sondern Gott hat ihn, den Herrscher und das Haupt über die ganze Schöpfung, der Gemeinde gegeben. Der Gemeinde ist es geschenkt, diese enge Verbindung zu Jesus zu haben, sein Leib zu sein und von seiner Gegenwart erfüllt zu sein. Und wenn wir Teil seines Leibes sind, des Königs der ganzen Schöpfung, dann steht er uns mit all seiner Macht und Stärke auch immer zur Seite. Diese Zusage macht auch Jesus selbst in Matthäus 28. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Jesus hat mit seiner Himmelfahrt den Platz zur Rechten des Vaters eingenommen, als Herrscher über die ganze Schöpfung. Und ihm ist vom Vater alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Dieser Jesus ist jederzeit bei uns. Und wir dürfen als Teil seines Leibes auf Ängste mit ihm verbunden sein, in seiner Gegenwart leben und werden ja mit seiner Kraft erfüllt und gestärkt. Was bedeutet also Christi Himmelfahrt? Es ist nicht einfach, dass Jesus hinweggenommen wird wie Elia. Es ist nicht nur ein Zurückkehren Jesu zu seinem Vater und auch nicht einfach ein Vorausgehen Jesu in das Reich Gottes. Christi Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen hat und über die ganze Schöpfung regiert, hoch über alle Mächte, die es auf dieser Welt gibt. Und es bedeutet für uns, dass der Herrscher über Himmel und Erde der ist, der jederzeit bei uns ist, der die Gemeinde zu seinem Leib gemacht hat und mit seiner Kraft und Gegenwart erfüllt. Es bedeutet, dass nicht irgendeine willkürliche oder böse Macht das letzte Wort hat, sei sie nun menschlich oder geistlich, sondern das letzte Wort hat unser Gott, der sich schon vor Beginn der Welt in Liebe uns zugewendet hat, der sich in Gnade für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen und der uns zu seinen Kindern und Erben seines kommenden Friedensreiches macht. Paulus betet, dass wir immer mehr verstehen von der Hoffnung, zu der wir berufen sind, von dem Erbe, das Gott für uns bereithält und der Kraft, mit der Gott in uns wirkt. In dieses Gebet können wir auch immer wieder einstimmen, damit wir Gott immer besser kennenlernen und im Vertrauen auf ihn leben. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Ich möchte jetzt noch um den Segen Gottes bitten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, dass du dich in so großer Gnade uns zugewandt hast und dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, eingesetzt hast als Herrn über die ganze Welt. Ja, Herr, dass du regierst und dass wir dein Leib sein dürfen und in der Gemeinschaft mit dir leben dürfen, jederzeit, und dass du mit deiner großen Macht immer bei uns bist. Dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass du die Augen unserer Herzen immer wieder und immer weiter öffnest dafür, wer du bist und was du Wunderbares tust an uns. Ja, für die Hoffnung, zu der du uns berufen hast, für das wunderbare Erbe, das du für uns bereithältst und für deine Macht und deine Kraft, die in uns wirkt. Dafür, was für ein herrlicher Gott du bist, dass, wir ja mit dir leben und dich immer mehr erleben und dich immer besser kennenlernen. Ja, und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.